Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute versuchen wollen, mal einem Phänomen genauer nachzuspüren, das dieser Mann als erster so klar beschrieben hat, und zwar erst kürzlich hier in der Sendung, weshalb wir ihn direkt erneut eingeladen haben. Dazu muss man wissen, ist Psychologe, Generationenforscher, der vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland eine sehr aufwendige Studie gemacht hat, in der er unter anderem ergründet, warum so viele Erstwähler, um die geht's, recht wählen. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Es gibt aber, und darüber wollen wir heute reden, noch ein weiteres und ich finde ziemlich spektakuläres Ergebnis. Sehr viele junge Leute in Ost und West, sagt er, sagen mittlerweile, die Grünen, nicht die Rechten, die Grünen machen uns Angst. Und zwar so um die 30%, also fast jeder Dritte, könnte man sagen. Wie kommt das? Herzlich willkommen, Rüdiger Maas. Freue mich sehr. Ja, und wir erinnern uns mal gemeinsam mit dieser Frau, sehr geschätzte Kollegin, die früher für die FAZ, heute für Table Media schreibt, wie das war noch vor wenigen Jahren, Fridays for Future. Glückliche Eltern, die ihre glücklichen Kinder zu Kundgebungen fuhren und gleich da blieben, um mitzumachen. Es wirkte wie der Aufbruch in eine rosa-rot-grüne Zukunft. Und nichts, so schien es, und es ist erst ein paar Jahre her, konnte den Aufstieg der Grünen stoppen. Was ist dann passiert? Und damit meine ich nicht das Heizungsgesetz. Was war da noch? Wie geht Ihre Antwort? Herzlich willkommen, Helene Bubrowski. Freue mich sehr. Ja, man würde gerne diesen Mann fragen, weiß er eigentlich, worauf er sich da gerade einlässt? Ist das neue sympathische Gesicht der Partei, das signalisieren soll, Klimaschutz macht Spaß? Aber wie genau stellt er sich das vor? Was ist seine Rolle im Team Habeck? Es gibt, schöner Satz, hat er neulich mal gesagt, fast niemand in Deutschland, der nicht irgendein seltsames Klischee über die Grünen im Kopf hat. Und wir wollen ihn fragen, was er meint, wenn er, der grüne Sozialpolitiker, sagt, wir müssen Steuerprivilegien für wenige sehr reiche Menschen endlich abschaffen. Mieten müssen endlich ernsthaft reguliert werden und die Löhne müssen stärker steigen. Ich will, dass wir die soziale Frage neu stellen. Das ist eine echte Kampfansage und klingt nach noch mehr Regeln, noch mehr Staat. Herzlich willkommen, Andreas Audretsch. Freue mich sehr. Und dann gibt's da noch ein grünes Thema, das offenbar in dieser Frau etwas auslöst. Eine der bekanntesten Landrätinnen des Landes. Eine Frau von der Basis also, für die Freien Wähler, die sagt, es ist sowieso nirgendwo mehr Geld da, die bayerischen Kommunen, auch die, hochverschuldet. Und dann kommt Robert Habeck um die Ecke und schlägt ausgerechnet eine Art Hinternhochprämie vor, dafür, dass Leute, die es eigentlich längst könnten, sich endlich vom Sofa bewegen. Wenn wir das ernsthaft machen, sagt sie, dann kann doch eigentlich die Konsequenz daraus nur sein, dass jeder, der schon 30 Jahre arbeitet, erst mal 30.000 Euro steuerfrei kriegt. Das ist polemisch. Herzlich willkommen, Tanja Schweiger. Freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf diese Runde. Schönen guten Abend. Herr Audretsch, die erste Frage an Sie. Was genau ist Ihre Position bei den Grünen? Können Sie das mal erklären?
Ich bin zum einen der stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Mhm. Dort verantwortlich für Wirtschaft, Finanzen, Arbeit, Soziales, Haushalt.
Also Sie sind der Jens Spahn der Grünen, ja?
Ich teile mit ihm das Thema Wirtschaft. Wir sind beide stellvertretende Fraktionsvorsitzende und arbeiten sehr intensiv auch zusammen an dem Thema Wirtschaft. Das ist auch mal wieder kontrovers. Wenn wir im Plenum sind, dann streiten wir uns auch durchaus mal. Das kommt vor. Aber selbstverständlich sind wir auch in sehr gutem Kontakt. Und zum anderen bin
Weil
ich...
Weil Sie ja miteinander koalieren wollen.
Das wird sich zeigen. Also ich meine, wir sind gesprächsbereit, weil wir daran glauben, dass demokratische Kräfte untereinander gesprächsbereit sein sollten. Das müssen andere vielleicht auch nochmal für sich klären.
Den Satz, haben Sie den eigentlich in Ihrer Partei verabredet? Wir glauben, dass demokratische Kräfte gesprächsbereit sein sollten.
Ich glaube tatsächlich, dass da was Größeres dahinter steckt. Insofern kommt das uns allen auch sehr geschmeidig von den Lippen, weil dahinter ja steht, dass wir gerade in einer Situation sind, in der wir es mit fundamentalen Herausforderungen zu tun haben.
Das verstehe ich, aber dieser Satz, verabreden Sie sowas? Den habe ich letzte Woche von Katharina Dröge genauso gehört.
Vielleicht setzt sich das so nach und nach durch. Eine Person sagt es, die andere findet es gut und übernimmt es. Aber man übernimmt das ja nur, man übernimmt das ja nicht einfach so, sondern man übernimmt das dann, wenn man überzeugt davon ist. Und das ist das, was ich beschrieben habe. In einer Zeit wie diesen zu sagen, dass man mit einer anderen demokratischen Partei grundsätzlich nicht gesprächsbereit ist, wie das Markus Söder macht, zeugt davon, dass er nicht verstanden hat, wie wichtig das in diesen Zeiten ist und in welchen Zeiten wir sind.
Okay, so und Ihre zweite Position. Was ist die Wahlkampfleiter? Genau. Wie finden Sie Wahlkampfleiter des Kanzlerkandidaten Robert Habeck? Wird Ihnen das gefallen?
Ich bin Wahlkampfleiter der Grünen.
Des Kanzlerkandidaten Robert Habeck.
Wie wir das taufen, das werden wir dann sehen. Ja, okay. Robert Habeck wird, das hat, glaube ich, haben die meisten so vor Augen, wird noch
Sie
gewählt.
Auch?
Wird noch gewählt werden müssen auf
aber
dem Parteitag. Der wird noch gewählt werden auf dem Parteitag. Und wie genau wird das dann nennen, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert, das werden wir dann definieren, wenn es soweit ist. Ich bin Wahlkampfleiter der Partei und ich freue mich sehr intensiv und sehr eng mit Robert Habeck zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt das Beste, was wir so haben, bündeln, dass wir dann richtig was hinkriegen können.
Und freut sich Habeck auch auf Sie?
Davon gehe ich aus. Sonst hätte das alles nicht so stattgefunden.
Also, hat er das eingetütet?
Nein, das hat er nicht eingetütet, sondern wir hatten die Situation, in der, das ist auch kein Geheimnis, jetzt vor 2 Wochen ungefähr vielleicht oder 3 Wochen, mein Name in der Presse war, der Name des Kollegen Banatschak, der Name der Kollegin Franziska Brandner.
Genau.
Und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt, ehrlich gesagt ohne Robert Habeck, und haben uns mal überlegt.
Also Sie alle?
Ja, wir haben uns in unterschiedlichen Konstellationen zusammengesetzt. Ich habe ganz viele Gespräche mit Felix Banatschak geführt.
Also zwei Linke und eine Reale.
Ich habe auch mit Franziska Brandner sehr, sehr intensiv und lange gesprochen, mit der Frage immer, was für Stärken haben wir denn persönlich? Und die zweite Frage ist, wie kann man das, was wir haben, auch einbringen im Dienste dessen, was wir insgesamt gemeinsam hinkriegen wollen? Und dann haben wir uns am Ende darauf verständigt, dass es die beste Aufstellung ist, wenn Felix Banatschak als Vorsitzender antritt, Franziska Brandner als Vorsitzende und wenn ich den Wahlkampf leite. Weil wir auf der personellen Ebene sozusagen, kann man verschiedene Fragen betrachten, die inhaltlichen Fragen, die Frage der Anmutung einer Partei, aber natürlich auch die personelle Frage, die man immer mal wieder klären muss. Und wir waren uns alle einig, dass das die beste Aufstellung war. Und ich sag mal so, Robert Habeck hatte auch nichts dagegen. Sonst,
den haben Sie dann danach gefragt.
Wir haben das geklärt.
Sie haben ihn informiert, sagen wir mal.
Wir haben das geklärt und das ist am Ende in allseitigem Einverständnis, auch mit dem jetzigen Bundesvorstand. Das ist ja klar. Wir haben ja mit Ricarda Lang und mit Nuripur zwei, die in Verantwortung sind, die auch gewählt sind. Auch Felix Banatschak, Franziska Brandner, die müssen mal gewählt werden auf dem Parteitag. Es ist ja nicht so, dass man das einfach ausruft. Das heißt, wir haben jetzt im November einen Bundesparteitag, da werden die antreten. Und
aber dafür, dass das alles so wichtig ist, ist ja ganz schön viel Hinterzimmer, Frau Bobrowski, oder?
Ja, wobei man sagen kann, ja genau, derzeit ist sehr viel Hinterzimmer, aber auch noch sehr viel unsortiert, würde ich sagen. Also es sind ja nicht die einzigen Positionen, die zu vergeben sind. Die große Frage ist ja noch, wer wird politischer Geschäftsführer? Da gibt es ja hinter den Kulissen jetzt ein ziemliches Hauen und Stechen, so wie ich das mitbekomme. Und man muss halt, die Grünen sind halt immer noch, würde ich sagen, immer noch, obwohl sie ja nach wie vor um Platz 1 kämpfen wollen, ziemlich, finde ich, mit sich selbst beschäftigt und mit der Frage des Flügelproporzes, des die Basis zufriedenstellens. Bei all den schmerzhaften Kompromissen, die Sie ja in der Regierung mitgehen müssen, sind sicherlich, würde ich jetzt sagen, die Personalien Banatschak und Audretsch, wahrscheinlich würde sich Robert Habeck am grünen Tisch überlegen, wer ist das Team, das mit mir genau in dieselbe Richtung marschiert. Wäre wahrscheinlich Herr Audretsch nicht dabei, so, aber dieses Bestreben, anderen
das
den Flügel
genau,
mitzunehmen, ist glaube ich, ja, so.
Und das ist halt, dieser, aber so sind dieser die Grünen. Pragmatische, dieser Oberrealo Robert Habeck. Und Sie gehören zum linken Flügel, richtig?
Und dann schauen Sie sich mal an.
Was gehören Sie?
Ja,
sind Sie?
Absolut. Und dann schauen Sie sich mal. Und dann schauen Sie sich mal. Ich finde, man muss ja ehrlich über die Dinge reden.
Finde ich gut.
Es gibt Flügel in Parteien.
Ja.
Es gibt Landesgruppen in Parteien. Es gibt die unterschiedlichen Konstellationen. Wenn Organisationen sich finden, dann gibt es immer Untergruppen, Strömungen, die sich darin wiederfinden. Ja. Und das, was ja relevant ist am Ende, Frau Bobrowski, Moment, den Satz noch. Das, was ja relevant ist am Ende, ist, schafft man es am Ende, dass man das Beste aus den Zusammenhängen rauszieht und zusammenkommt. Und das ist doch das, was wir gerade schaffen. Wir haben neue Leute, die antreten, die jetzt auch sagen, sie wollen Verantwortung übernehmen. Wir werden damit auch natürlich eine inhaltliche Ausrichtung, die wir dann auf dem Parteitag diskutieren, in Angriff nehmen. Und wir werden auch in der Anmutung Dinge verändern und jetzt nach vorne gehen und auch lernen aus dem, was wir in den vergangenen Jahren tatsächlich auch erfahren haben. Das ist der Moment, an dem wir das zusammenziehen. Und es macht doch nur Sinn, dann auch die Partei insgesamt zusammenzubringen und gemeinsam diesen Aufbruch zu wagen.
Also das Zusammenbringen und Zusammenziehen, da sind die Grünen halt derzeit noch wirklich sehr dabei, würde ich sagen. Es ist noch ziemlich unsortiert alles. Und in der Tat, ich meine, die Grünen sind in dieser Hinsicht wirklich machtpolitisch, in ihrer machtpolitischen Aufstellung ein Sonderfall. Also jede Partei, die machtpolitisch, ich würde jetzt mal sagen, normal tickt, aber man kann das Wort normal streichen. Also die anderen Parteien, jetzt die CDU oder so, ja, die so DNA regieren wollen, in sich trägt, die würde in diesen Fragen anders vorgehen. Die würde sagen, das ist unser Kandidat und jetzt gruppieren wir Menschen um ihn,
die das denken, was nach vorne unser Kandidat stellen. Denkt.
Und jetzt ja. Bei Robert Habeck ist das für den Wahlkampf, das ist ja schon ziemlich klar, also er war jetzt Wirtschaftsminister, das heißt Wirtschaftspolitik, der Wirtschaft in diesem Land geht es schlecht, das heißt die Wirtschaft zu stärken, plus er will ja diesen Optimismus, dieses Zukunftsgewandte, nicht dieses Land so schlecht reden, das würde ich sagen, sind die Kernthemen für den Wahlkampf.
Wo sehen Sie einen Widerspruch?
So, nein, ich sehe ich, jetzt
ich
erstmal noch
keinen. Ich bin sehr dafür, einen positiven, zukunftsgewandten Wahlkampf zu machen, die Erfolge von Robert Habecks in den Mittelpunkt stellt, der auch gleichzeitig die großen Ideen, die wir ja haben für die Zukunft so präsentiert, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie Deutschland aussehen könnte in einigen Jahren in der Zukunft, dass es sich hier gut leben lässt, dass Klimaschutz, ich will nicht nur Spaß macht, sondern dass es positiv ist, dass es etwas Gutes ist, was Menschen auch mitnehmen können, dass sich das Leben von Menschen verbessert. Ich sehe ehrlich gesagt null Widerspruch.
Das war auch gar nicht meine These, dass es ein Widerspruch ist, sondern dass bei den Grünen, das wollte ich sagen, die Besonderheit ist, dass man eben den Flügelproporz, die Flügelarithmetik doch noch sehr stark spielt. Das heißt, es gibt der linke Flügel, den man eben auch personell stark besetzen muss, plus die Themen, und da stehen Sie, Herr Audrich, für Sozialpolitik, das ist ja gerade schon zu Recht gesagt worden, und das ist gerade beim Heizungsgesetz und so weiter vernachlässigt worden, das Vorurteil gegen die Grünen, die Politik für die Reichen machen, Klimaschutz muss man sich leisten können und so weiter. Insofern ist die Idee, das irgendwie zu einem Gesamtbild zusammenzubringen.
Gar nicht so dumm, oder?
Ja, nur es muss halt am Ende auch aufgehen und funktionieren. Und das ist eben noch die große Frage, weil ja viele Fragen eben auch noch ungeklärt sind und weil ja der linke Flügel, wir haben es jetzt wieder beim Sicherheitspaket gesehen, eben so wahnsinnig pragmatisch, wie Robert Habeck sich das wünscht, dann auch wieder nicht unterwegs ist und ihre Aufgabe, und die stelle ich mir vor, wird nicht ganz einfach für die kommenden Wochen bis zum Parteitag, ist ihren Flügel dann auch, wenn ich so sagen darf, in den Griff zu bekommen, zusammen mit ihrem Kollegen Banaschak, und die Leute irgendwie auf Linie zu bringen, auch wenn das ein Ausdruck ist, bei dem sich bei Grünen alle Nackenhaare hochstellen. Ansonsten glaube ich, kann man einen Bundestagswahlkampf auf Platz 1 in Deutschland nicht führen. Meine gewagte These heute Abend.
Frau Schweiger, wie schauen Sie da drauf, wenn Sie das so hören?
Naja, also viel Strategie, Überlegungen zur Mannschaftsaufstellung, das soll es jetzt am Anfang sicherlich auch gehen. Aber ich stelle mir gerade die Frage, wo bleiben denn hier wirklich die Menschen in dem Land? Man wartet auf seinen Arzttermin, wenn man nicht jemanden kennt, wartet man 3 bis 6 Monate. Die Krankenhäuser ächzen und sehen keine Zukunft mehr. Der Bus fährt nicht, der Zug ist überfüllt. Wir haben jetzt mittlerweile wegen der überfüllten Züge Busse nebenher fahren, die Fahrgäste aufsammeln, die nicht mehr in den Zug hineinpassen. Kita-Plätze, Ganztagsausbau. Von der Angst um den Arbeitsplatz, die will ich gar nicht aufführen im Moment, weil die Arbeitsplätze gar nicht mehr so wichtig,
und FDP,
gar nicht
Sie
mehr
gerade
so wichtig sind.
Geben Sie mir eine Chance,
ja. Wir haben... Mir ist wichtig, den Blick auf die Menschen in diesem Land zu legen und deutlich zu machen, denen wieder eine Perspektive zu geben. Sie haben es gerade auch kurz noch mit aufgegriffen. Aber uns fällt die Gesellschaft auseinander. Und da, glaube ich, braucht es eine klare Linie und einen Ruck, dass wir auch wieder zusammenarbeiten, zusammenhelfen und gemeinsam was voranbringen. Und das schaffen wir nur durch Leistung und Ziele und Koordination und klare Regeln. Und das hat mir so ein bisschen gerade gefehlt in Ihrer Aufstellung.
Darf ich?
Kurz, ja, dann muss ich an Maß
fragen. Ich teile das nämlich sehr. Ich teile das insofern sehr, dass wir doch sehen, dass wir in Deutschland eine Infrastruktur haben, die marode ist. Wir hatten in Dresden gerade die Carola-Brücke, die zusammengebrochen ist. Wir haben in NRW hunderte von Brücken, die marode sind. Die LKWs fahren vor der Brücke ab, fahren durchs Dorf, verpesten die Luft da, fahren wieder auf, verpassen rechtzeitig die Güter abzuliefern. Das heißt, wir haben einen riesigen Investitionsbedarf in Deutschland. Wenn ich durch meinen Wahlkreis Neukölln gehe, durch die Jugendeinrichtungen, die haben alle eins gemeinsam. Es tropft durch die Decken, es ist zugig, der Schimmel steht an den Wänden. Das ist ein katastrophaler Zustand. Und insofern ist doch die Frage, wie kommen wir dazu, dass wir die Zukunft bauen, in dem das alles anders ist und das mit Klimaschutz verbinden. Und ich wäre sehr dafür, dass wir die Schuldenbremse reformieren, dass wir dann sagen, wir legen ein großes Investitionsprogramm auf, sanieren die Schulen einmal durch, die Jugendeinrichtungen einmal durch, sagen, dass wir dafür sorgen, dass es nicht mehr durch die Decken tropft. Das bringt ein besseres Lernklima für alle Kinder, das sichert Zukunft und wir machen gleichzeitig Klimaschutz. An dieser Stelle treffen sich die Dinge und wir haben das zu lange versäumt zu sagen, dass Dinge positiv zusammen in die Zukunft funktionieren können. Das heißt, ich bin in Ihrer Beschreibung dessen, was Sie gerade gesagt haben, absolut Ihrer Meinung. Wir haben noch ein Problem und das heißt auf Bundesebene Friedrich Merz, der nämlich sagt, dass wir keinerlei Veränderung bei der Schuldenbremse wollen und bei den Ministerpräsidenten genau einen noch, der das aufrecht erhält, das ist Markus Söder. Alle anderen Ministerpräsidenten sind woanders, mit denen könnte man sowas auf die, in die Zukunft hin vorbereiten.
Aber jetzt ganz kurz, Sie sagen jetzt gerade nicht, dass wenn Friedrich Merz und Markus Söder nicht mehr in Deutschland Politik machen, dann ist alles gut?
Nicht alles, aber fast alles.
Naja,
aber schauen,
nicht
Sie,
ernst.
Schauen Sie sich doch den Punkt mal an, Herr Lanz. Schauen Sie sich mal
an. Friedrich Merz ist Oppositionsführer.
Ja, aber Sie
sind Teil der Regierung, Entschuldigung.
Ja, schauen Sie sich den Punkt doch einmal an.
Ja.
Wir haben in der Regierung eine Person, die sagt, das geht nicht, das ist Christian Lindner.
Ja.
Und Christian Lindner wird sich nicht bewegen, solange nicht Friedrich Merz seine Position ändert an dieser Stelle. Und die Frage ist doch, wir haben die Gewerkschaften, die sagen, wir müssen massiv investieren. Wir haben die Unternehmen, die sagen, wir müssen massiv investieren. Wir haben den Sachverständigenrat, der sagt, wir müssen massiv investieren. Wir haben die OECD, die sagt, wir müssen massiv investieren. Wir haben konservative Wissenschaftler, Institut der deutschen Wirtschaft.
Der sagt, wir
alle sagen, wir müssen
massiv investieren.
Ich habe das vorher mal ausgemalt, was das bedeutet. Und in Deutschland gibt es dann, weiten wir es auf drei aus, Friedrich Merz, Christian Lindner und Markus Söder, die Blockade...
Das sind die drei zentralen Probleme dieses Landes.
Nein, das sind die drei, die das Sand im Getriebe, die Blockade aufstellen dafür, dass wir das angehen.
Aber noch mal, ich frage nochmal nach, wir würden sonst wird es uns besser gehen.
Absolut. Wir Grüne...
Stopp. Noah, ganz kurz. Ein Ministerpräsident, ein Oppositionsführer... Und die kleinste Partei, die jetzt in Brandenburg hinter der Tierschutzpartei ist.
Analysieren Sie die Lage, Herr Merz. Herr Merz ist derjenige, der innerhalb der Union derjenige ist, der diese Veränderung nicht durchlässt.
Ich mache es Ihnen konkret.
Na,
gerade Friedrich Merz. Also der war selber. Wie viele Jahre war der raus aus der Politik? Also der hat die Brücke nicht verrotten lassen. Der war im Sauerland und hat irgendwie dort
Dinge gemacht. Das hat 16 Jahre lang die Große Koalition nicht hingekriegt, das ist korrekt. Aber die Frage jetzt, wenn wir uns mal die Lage anschauen. Ich komme aus Berlin. Kai Wegner ist CDU-regierender Bürgermeister in Berlin. Der kämpft darum, dass wir endlich eine Veränderung bei dieser ideologisch verbohrten Situation in seiner eigenen Partei haben. Weil er doch sieht, was da los ist. Weil er doch sieht, dass er die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, dass die Bahnen, die da fahren, marode sind. Dass wir das alles neu machen müssen. Dass wir an der Stelle nicht die Investitionsmittel haben, die es bräuchte, um endlich wieder einen anständigen ÖPNV auf den Weg zu bringen.
Wissen Sie eigentlich, was Sie da gerade sagen? Es ist Ihre eigene Regierung. Und es ist jetzt völlig wurscht, ob das die FDP oder die Grünen oder sonst wer ist, die an dieser Schuldenbremse festhält. Das ist nicht Herr Merz, der findet das auch ganz knorke, aber er hat es nicht zu entscheiden. Sie haben das zu entscheiden.
Im Koalitionsvertrag, richtig.
Ja, ich finde, wenn man Politik betrachtet, dann hilft es, wenn man tatsächlich auseinanderhält, wer was tut. Und ich glaube, es ist, glaube ich, sehr...
Der Koalitionsvertrag hält das alles zusammen.
Moment, ich glaube, es ist sehr, sehr offensichtlich, wer an welcher Stelle wohin will, dass die Grünen einwandfrei, ohne jeden Zweifel sagen, wir müssen diese Investitionen endlich auf den Weg bringen. Und dass es andere sind in der Koalition, Herr Lindner, außerhalb der Koalition, Herr Merz und Herr Söder, die das verhindern. Und ich gestehe sogar zu, dass die Debatte viel größer ist, dass die in der Union geführt wird.
Gestehen Sie auch zu, dass Sie seit 3 Jahren regieren?
Ich habe gerade erklärt, wie die Zusammenhänge sind.
Aber dann gehen Sie doch raus. Wenn das so ist, wenn das Wohl und Weh dieses Landes von dieser einen Person abhängt, in dem Fall Christian Lindner, gehen Sie doch raus.
Die Situation würde nicht besser werden, wenn wir rausgehen würden, weil wir zur Veränderung dieser Situation, die wir haben, einen Konsens in der Gesellschaft brauchen. Wir brauchen im Zweifel auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, im Bundesrat, um die Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, kommen wir als Gesellschaft an den Punkt zu erkennen, dass es sinnvoll ist, dass wenn das Dach kaputt ist, dass man es saniert, bevor es durchtropft und dann der ganze Dachstuhl kaputt ist, weil es dann viel teurer wird. Diese Frage müssen wir irgendwann mal als Gesellschaft beantworten. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann es in Zukunft auch besser werden. Und diejenigen, die das blockieren, habe ich benannt.
Okay. Wir reden gleich weiter.
Ich glaube, es gibt einen großen Chorgeist, dass wir Investitionen tätigen und dass wir unsere Infrastruktur aufrechterhalten und ausbauen.
Da, glaube ich, sprechen Sie mit Ihrem Ministerpräsidenten.
Haben wir einen großen Chorgeist.
Ja, Aubrecht macht heute keine Gefangenen, merken Sie.
Muss das Ganze finanzieren. Und ich bin dabei, und ich glaube, da kriegen wir auch einen großen Chorgeist, für Investitionen auch Kredite aufzunehmen. Aber wir sind im Moment an einer Situation, wo wir für laufende Ausgaben überlegen, Kredite aufzunehmen, weil wir zu viele Ausgaben haben und zu wenig Einnahmen. Und wenn der Bundeshaushalt hat 500 Milliarden, ganz knapp, 10% davon werden im Moment fürs Bürgergeld ausgegeben. 10% des gesamten Bundeshaushalts für eine Leistung.
Der ungefähr wie groß ist, damit Sie es verstehen?
500 Milliarden, ich habe es gesagt.
Ungefähr 500
und
Milliarden.
50 ja? Mal, so. Plus, bleiben wir jetzt einfach in der Größenordnung, nehmen wir sie mal. 10% vom gesamten Bundeshaushalt ausschließlich fürs Bürgergeld. Brauchen wir noch gar nicht über weitere Leistungen reden. Dann stellt sich mir die Frage, wo wollen wir jemals die Tilgungsleistungen herbekommen und wie bekommen wir überhaupt noch eine Wertschöpfung in diesem Land, dass irgendjemand noch Steuern zahlt, dass das Land irgendwann überhaupt noch mal Geld einnimmt und zu verteilen hat. Und das ist die große Frage in diesem Land. Ein Chorgeist, dass wir unsere Schulen und unsere Kindergärten und unsere Universitäten auf Vordermann bringen oder dementsprechend die Infrastruktur haben und die Brücken nicht einfach fallen. Den gibt's, aber wir müssen irgendwo die Damenschrauben ansetzen und wir müssen die Leute, die arbeitsfähig sind, ins Arbeiten bringen und nicht davon abhalten.
Herr Maas, sind wir gerade auf der Spur?
Also nee.
Nein.
Also wie wirkt denn das für einen Wähler? Also Sie sind ja wirklich seit 3 Jahren in der Regierung und jetzt sagen Sie alles, was nicht geht, was eigentlich gar nichts mit der Regierung zu tun hat, wirkt erstmal schwierig an der Stelle und man bedient halt relativ viele Worthülsen. Also ich habe jetzt noch kein Beispiel genannt, was man machen könnte oder was dann im Endeffekt der Wähler weiß. Also Ihre Partei verliert ja in der Gunst sehr stark, der Wähler, vor allem eben der jungen Wähler, weil die auch sagen, die Partei, also jetzt eben die Grünen, machen eine Politik, die nicht volksnah ist, die nicht quasi die Lebenswirklichkeit junger Menschen anspricht. Und sie waren aber mal die Partei der jungen Menschen und das haben sie mehr oder weniger einfach verspielt. Vielleicht war es aber auch der Aufwind, der, wenn man so will, von Friday for Future, den Sie einfach mitgenommen haben. Da haben Sie ja vielleicht gar nicht so viel gemacht und waren einfach die Partei, die man halt einfach dann da adressieren konnte an der Stelle. Und jetzt machen Sie halt einfach auch zu wenig. So, also wenn ich das jetzt höre, da waren jetzt auch, ne, also marode Schulen. Also es steht Ihnen herzlich zu, das jetzt einfach schon mal anzufangen, die einfach irgendwie auch zu sanieren. Also das hat nichts mit Merz und Co. zu tun.
Wenn wir gerade sagen, wir brauchen Chorgeist, wir brauchen Aufbruchsgeist, wir müssen Leute dazu bringen, Wohlstand in diesem Land zu erarbeiten. Das ist ja auch so ein Thema. Wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass Robert Habeck sagt, dafür, dass jetzt jemand, der langzeitarbeitslos ist, geben wir ihm 1.000 Euro, damit er das dann freundlicherweise macht? Ist das eine gute Idee?
Man muss den Gedanken dahinter beschreiben. Der Gedanke dahinter ist, dass sich Arbeit lohnen muss. Und diesen Gedanken finde ich sehr, sehr richtig. Und wir haben, als wir die Bürgergeldreform gemacht haben, technisch heißt das Transferentzugsrate, übersetzt heißt das, wie viel darf man behalten von einem Euro, den man verdient. Und wir haben das verbessert. Wir haben verbessert, dass Menschen von jedem einen Euro, den sie zu sich verdienen, mehr in der Tasche behalten. Das ist ein Anreiz zu arbeiten. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das ausweiten? Wie kann man quasi diesen Weg weitergehen, diese Anreize auch finanzieller Art zu stärken? Das, was dort jetzt als Prämie sozusagen am Ende rausgekommen ist, ist von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern in verschiedenen Zusammenhängen vorgeschlagen worden, ist jetzt von der Bundesregierung vorgeschlagen worden. Haben wir jetzt bei uns im Parlament. Wir schauen uns das an.
Ja, von der und ich glaube, Bundesregierung ja nicht. Also der Kanzler hat sich ja davon öffentlich schon distanziert.
Der Kanzler hat das verabschiedet und hat sich dahinter gestellt.
Er
hat
wohin? Wohinter?
Hinter diesen Vorschlag. Das ist in der sogenannten Wachstumsinitiative.
Aber was habe ich da verpasst?
Die Wachstumsinitiative ist von Christian Lindner, dem Kanzler und Robert Habeck zusammen ausverhandelt worden. Das heißt, es ist geeint, auch mit dem Kanzler, der Vorschlag, der ins Parlament überstellt wurde. Jetzt sind wir ein sehr selbstbewusstes Parlament und wir werden uns das intensiv anschauen. Und ich sage nur, der Gedanke, der dahinter steht, nämlich Anreize in Arbeit zu geben. Wir wollen, dass Menschen arbeiten und wir wollen, dass es sich lohnt zu arbeiten. Das ist der Kern dessen, was wir tun. Inwieweit das da drin steckt, das können wir diskutieren. Und dann werden wir im Parlament uns das angucken. gucken und schauen, was wir daraus machen. Aber also, mir ist wichtig, diesen Hintergedanken einmal zu beschreiben.
Sie glauben, das sozusagen führt dazu, dass Menschen ihn abnehmen, Leistung, Arbeit lohnt sich wieder in diesem Land, wenn Sie Ihnen 1.000 Euro Prämie geben, dafür, dass Sie anfangen zu arbeiten.
Ich habe gerade umschrieben, dass wir uns diese Prämie im Bundestag nochmal angucken werden und dass es vielleicht auch bessere Varianten gibt, den Gedanken umzusetzen. Es ist nicht verabschiedet, das ist eine Idee des Kanzlers und des Vizekanzlers Robert Habeck und des Finanzministers Christian Lindner. Die haben das zusammen auf den Weg gebracht und uns jetzt in den Bundestag überstellt.
Aber genau darum geht es jetzt.
Und insofern werden wir im Bundestag nicht zwingend diesen einen Vorschlag verfolgen, aber wir werden den Gedanken verfolgen. Wir werden verfolgen, dass wir die Anreize zu arbeiten weiter nach oben fahren. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Wir haben
was heißt weiter nach oben fahren?
Ich gebe Ihnen
der große Vorwurf, der im Raum steht, Frau Bobrowski lacht schon, ist, dass Sie diese Anreize konstant nach unten fahren.
Ja, und zwar seit Jahren. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, warum es nicht so ist.
Ja. Wir haben zum Beispiel, dann ergibt Ihnen Frau Schwager eins, warum es doch so ist.
Ja, sehr gerne. Gut. Wir haben umgesetzt zum Beispiel, dass Menschen, die in Ausbildung sind, junge Menschen, die in Ausbildung sind, die mussten früher fast alles ihrer Ausbildungsvergütung abgeben.
Ja. Mhm.
Und wir haben gesagt, das ist doch doof, weil dann lernen die gar nicht, dass es gut ist, arbeiten zu gehen.
Aber darüber reden wir jetzt nicht, Herr Rutsch.
Ja, doch, exakt. Und dann haben wir,
und dann haben wir
gesagt, wir sorgen dafür, dass die von ihrer Ausbildungsvergütung sehr viel behalten dürfen. Das ist umgesetzt, weil das ein riesen Motivationsschub ist. Wir haben bei der Frage, wenn jemand einen Euro mehr verdient, wie viel muss er davon quasi, wie viel geht davon weg? Da haben wir gesagt, das müssen wir verändern. Die Leute dürfen jetzt mehr behalten. Und jetzt kam ein zusätzlicher Vorschlag in diesem Gedankengang sozusagen. Und da kann man geteilter Meinung sein. Ich sage es Ihnen so, ich glaube nicht, dass es so umgesetzt wird am Ende.
Aber mit den 1.000 Euro?
Mit den 1.000 Euro. Wir haben das bei uns im Bundestag.
Weniger, oder?
Wir werden uns das grundsätzlich anschauen.
Also Sie werden es gar nicht machen?
Das werden wir dann sehen.
Entschuldigung, ich komme da ja gerade nicht hinterher und die Zuschauer auch nicht. Sie haben doch gerade gesagt, es ist alles geeint. Das ist ein Vorschlag des Kanzlers, das habe ich anders in Erinnerung.
Das ist auf Regierungsebene geeint.
Auf Regierungsebene,
jetzt haben wir
genau.
Parlament.
Das findet auch Christian Lindner gut. Weiß Christian Lindner davon?
Er hat es beschlossen.
Es gibt in der SPD deutliche Kritik an dem Vorschuss in der Fraktion.
Auch bei uns in der Fraktion. Frank Pszirske hat sich sehr deutlich dagegen ausgesprochen.
Und ich meine, wir waren gerade bei der Frage, wie nah
die Grundidee dieser Geschichte, Entschuldigung, das ist eine grüne Grundidee. Ich will das nochmal deutlich sagen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das ist so eine Laboridee. Oder die
wir waren bei der These, wie nah ist die Regierung, wie nah sind die Grünen an den Menschen.
Sie sind Grünen-Kennerin, ganz intime Grünen. Wessen Grundidee ist das?
Also
will das einmal sauber klar haben?
Von Robert Habeck kommt ursprünglich die Idee, die er promotet hat innerhalb der Regierung. Und Christian Lindner hat sie tatsächlich mitgetragen und fand sie, so höre ich das, sinngemäß, es gab schon Schlimmeres.
So. Der Kanzler ebenso.
Und der Kanzler ebenso.
Die haben's
aber
gemeinsam
richtig Begeisterung gibt es dafür nicht. Und ehrlich gesagt, aus gutem Grund, wir waren gerade bei der These, wie nah sind Parteien an den Menschen oder eben nicht. Und da muss man sagen, also bei der Europawahl haben, ich glaube 9% oder sowas der Arbeit oder dass die Arbeiter, die SPD, aber auch die Grünen verlieren immer mehr in diesem Bereich. Also bei der SPD ist es noch dramatischer, die klassische Arbeiterpartei.
Können wir es auf den Punkt bringen? Die neue Arbeiterpartei ist die AfD.
Ja. So, und warum? Weil jeder, der hart arbeitet und wenig verdient, wird sagen, jetzt bekommen Leute, die bisher Sozialhilfe oder Bürgergeld bezogen haben, noch 1.000 Euro, dass sie überhaupt losgehen. Da fühlt man sich komplett veräppelt, um es klar zu sagen. Und da ist es kein Wunder, dass viele Menschen, ihre Studie, sich da nicht mehr angesprochen fühlen. So, und das findet zu wenig statt. Deswegen teile ich das. Ein Vorschlag aus dem Labor, wo man den Eindruck hat, es ist sicherlich für manche Menschen schön, aber viele stehen daneben und müssen doch nur den Kopf schütteln.
Sie dürfen aber erst, Frau Schwager, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Ich merke, der Blutdruck
steigt. In Bayern wird man sagen, frei nach Karl Valentin, falsch eingeknöpfelt und dann wird's nichts mehr. Sie haben jetzt beschrieben, wie man sich in einer Situation der Bürgergeldempfänger überlegt, dass sich es lohnt, ein bisschen hinzuverdienen. Das haben Sie jetzt sehr schlüssig erklärt. Aber es ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wieso ist das Bürgergeld so attraktiv, dass man den Job kündigt, um ins Bürgergeld zu gehen?
So.
Der erste Schritt ist, wie halten wir die Leute in Arbeit? Mhm. Wie machen wir deutlich, dass sich jeder seine Arbeit selbst zu suchen hat und nicht wartet, bis jemand vom Amt kommt und die Arbeit vermittelt? Und dann ist das Bürgergeld in der Idee dafür da gewesen, dass Bürger, die Teil unserer Gesellschaft sind, kurzfristig in Not geraten, in keiner existenziellen Bedrohung sind, dass sie nicht aus ihrer Wohnung müssen. Das war die Idee. Und heute haben wir Bürger, Bürgergeld als Lebensmodell und als Willkommenspaket für sehr schnell anerkannte Asylbewerber. Und das ist die Divergenz. Und deswegen sind wir jetzt auch bei 10% der Ausgaben, 10% Anteil ja. am Haushalt, am Bundeshaushalt. Und deswegen geht die Spirale immer weiter. Und jetzt auch noch zu kommen und zu sagen, ja, jetzt haben wir zu viel Bürgergeldempfänger, wie bringen wir die raus? Mit all den Nachwirkungen, die wir gerade gesagt haben, ja, kriegen das die schon immer arbeiten auch. Der erste Schritt muss vorher gedacht werden. Es dürfen gar nicht so viele reinkommen und nicht, wie bringen wir die raus?
Herr Rutte, Sie dürfen sofort, würde gerne nochmal, Frau Schwager, Sie sind doch die Frau von der Basis bei Ihnen in Regensburg. Machen Sie es mal beispielhaft. Wie läuft das dann? Also wozu führt diese Art, wie wollen wir es nennen, Herr Maas? Eigentlich ist es ja ein Menschenbild, das dahinter steht. Ne?
Naja, die Menschen kündigen ihre Arbeit und sagen, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit, weil mit Bürgergeld für meine Frau, meine Kinder, mit Kosten der Unterkunft, komplette adäquate Mietkosten werden ersetzt, habe ich mehr für mich, wie wenn ich Vollzeit arbeite und die Wohnung aus dem Netto zahlen muss. Das sind die Gedanken, die sich die Leute heute machen. Und in meinem Landkreis gibt's 15 Millionen Euro für Bürgergeld, gibt's 15 Millionen für Kosten der Unterkunft. Und wenn ich überlege, ob ich eine Schule für 15 Millionen saniere, dann weiß ich nicht mehr, wo ich das Geld hernehmen soll. Das
ist doch im Moment die Dramatik. Wie ist Ihre finanzielle Situation gerade? Schlecht. Boris Palmer war gestern hier und hat das sehr dramatisch geschildert. Also eine sehr erfolgreiche Stadt, prosperierende Stadt immer gewesen, wie Tübingen. Die stehen mittlerweile vor 40 Millionen Schulden. Das hat mich erschüttert. Weil gerade Tübingen, die standen immer sehr gut da. Und er sagte, ja, bis vor 2 Jahren war das auch noch so, ist jetzt vorbei. Bei Ihnen auch?
Genau, geht uns allen gleich. Wir haben in Bayern das Glück, dass uns der Freistaat viele Asylkosten ersetzt. Das sind aber beim Freistaat...
Ist das dieser böse Söder, der das
macht? 3 Milliarden.
Herr Orwell, schauen Sie gut zu.
Es ist ja egal, welche Ebene es zahlt. Ob es der Bund zahlt. Also vor einem Jahr war Herr Stegner bei uns und er sagte dann, man muss das Problem mit Geld lösen. Nein, weil Geld ist keins mehr da. Wir müssen die Weichen richtig stellen. Und jetzt kommen zu dem Thema Asyl einfach noch ganz viel gestiegene Sozialkosten dazu in der Jugend oder andere Sozialkosten in der Jugendhilfe, in der Eingliederungshilfe. Der Inklusionsgedanke schlägt jetzt einfach auch richtig auf bei uns. Schulbegleitung, ich habe 5 Millionen Ausgaben für Schulbegleitung.
Wie groß ist Ihr Budget?
Unser Haushalt hat 240 Millionen. Man kann es ziemlich einfach machen. Die 60 Millionen gebe ich aus für Jugend- und Sozialhilfe. Das hat sich in den letzten 15 Jahren verdreifacht. In den letzten 15 Jahren hat sich der Gesamthaushalt nur verdoppelt. Also 70 Millionen von 240 Jugendhilfe und Soziales. Dann zahle ich aber noch 60 Millionen Umlage an den Bezirk. Der hat ausschließlich soziale Aufgaben. In Bayern gibt es noch eine zusätzliche Ebene, wo man sich um Eingliederungshilfe für Behinderte kümmert. Also dann bin ich schon bei der Hälfte meines Volumens für im Gesetz festgelegte, das ist kein Ermessensspielraum. Da gibt es ein Bundesgesetz und wir sind zuständig, das umzusetzen und zu bezahlen. So, jetzt habe ich das Glück, dass die 10 Millionen Asylbewerberleistungsausgaben bekomme ich 1:1 vom Freistaat ersetzt. Die 10 Millionen, es sind immer 10 Millionen Ausgaben für unsere Asylbewerberanmietung, Mietkosten für unsere
Schiff
und vieles andere. Wieder 10 Millionen Bürgergeld bezahlt der Bund, sind aber auch in der Größenordnung meines Landkreises 15 Millionen Kosten der Unterkunft dazu, zahlt auch der Bund 15 Millionen, aber der Landkreis ist mit einem Drittel dabei. So zieht sich das durch und dann habe ich für meinen kompletten Bildungsunterhalt, Schulsanierung, Bauunterhalt und Fahrkarten und Lehrmittel bin ich bei 20 Millionen und für unseren Abfallmüllgebührenhaushalt haben wir auch 20 Millionen. Also das glaubt sich so zusammen und am Ende haben wir nur 350 Kilometer Kreisstraßen und dann sind wir als Behörde noch zuständig, klassische Verwaltung, wir müssen Baugenehmigungen machen und alle anderen Genehmigungsverfahren, damit die Wirtschaft, die noch investieren wollen, mit schnellen Genehmigungsverfahren weiterkommen und dann haben wir noch eine Zulassungsstelle und eine Führerscheinstelle, die dafür da ist, den Alltag der Menschen mit zu organisieren, mit dem entsprechenden Personalkosten. Und die Schere, und wie es Boris Palmer gesagt hat, seit 2 Jahren, also letztes Jahr ging's los und dieses Jahr ist es dramatisch. Und per 30.06. sind die bayerischen Kommunen in Summe um 5 Milliarden verschuldet. Und wenn ich das, und es ist ja egal, ob ich sage, der Bund muss uns mehr geben oder der Freistaat muss uns mehr geben, der Bund muss bedenken, wenn er seine Gesetze macht, wer es zahlen muss. Ja. Wer ist bearbeitet? Können wir über Digitalisierung später noch reden? Und wo die Ebene das Geld hernehmen soll. Aber ich kann von dem, was mir zugewiesen wird, das niemals bezahlen. Und wir haben keine eigene Einnahmequelle. Wir müssen das vom Steuerverbund nehmen, was uns andere Gesetzgeber geben.
Ich würde gerne Herrn Maas fragen. Nochmal, ist es dieses Menschenbild, das da auch dahinter steht, von dem dann junge Wähler sagen, das macht uns Angst?
Ja, also würde ich mal auch die Gegenfrage sagen, wie wirkt denn das für Sie, dass ein Drittel der jungen Menschen Angst vor Ihrer Partei hat?
Ich glaube, die Antwort darauf ist sehr komplex. Jetzt stehen ganz viele Fragen im Raum. Wir waren bei den Kommunen, wir waren noch beim Bürgergeld.
Versuchen Sie einfach nur mal diese eine Frage, Herr Omitsch. Die würde mich interessieren.
Ich glaube, dass tatsächlich die Antwort komplex ist, weil an der Stelle...
Sie können es ja auch unterkomplex erklären.
Ja, ich versuche...
Aber Herr Omitsch ist ja bemüht um Differenzierung. Das finde ich ja gut.
Ja.
Nur trotzdem, ist es vielleicht erstmal die Frage an Sie, also bevor die Gegenfrage dann nochmal im Raum steht.
Gerne.
Ist es dieses Menschenbild, dieses Gefühl, also Bürgergeld, das habe ich in ganz vielen Diskussionen auch hier in der Sendung gemerkt, insbesondere auch in Ostdeutschland, gut gemeint, aber im Ergebnis eine Katastrophe. Das hat bei den Leuten richtig was getriggert. So im Sinne von, das ist das, was Sie beschreiben und was Sie glauben, gemacht zu haben, Leistung lohnt sich eben nicht mehr. Wir, die wir morgens aufstehen, wir sind die Doofen, wir werden sozusagen dafür bestraft. Menschen, die... wir reden nicht über die, die nicht können. Nee, wir reden über die, denen es zuzumuten ist, dass sie arbeiten und sich anstrengen. Denen nimmt der Staat die 2 wichtigsten Sorgen ab, die jeder Mensch in seinem Leben hat. Insbesondere, wenn es jetzt wieder kalt wird, nämlich die Wohnung und die Heizung. Diese 2 Themen sind einfach weg. Das sind aber die 2 größten, drängendsten Sorgen, die jemand hat, insbesondere in einer großen Stadt.
Und es wird schlecht kommuniziert. Wie wollen Sie das den Leuten vermitteln, dass das, was Sie machen, eigentlich eine gute Idee dahinter ist? Es wird einfach so schlecht kommuniziert und dann lassen Sie es natürlich auch Populisten über, die dann relativ schnell das quasi dementsprechend auch niederreden können. Aber die Hauptkommunikationsursache liegt bei Ihnen.
Ja.
Warum?
Naja, es wird ja nicht richtig erklärt. Er sagt jetzt auch, es ist zu komplex. Wir stehen jetzt da. Es kommen lauter Wortwissen, es kommt aber keine Erklärung, es kommt kein Beispiel. Was denkt man sich da wirklich dabei? Ich dachte mir jetzt, es ist eine Laborsituation, was Sie wollen. Jemandem Geld anzugeben, dass er dann etwas macht, was für die meisten Menschen selbstverständlich ist. Und der wird jetzt noch belohnt. Das Erste, was ich mir dachte, ist, dann mache ich das, mache 2 Monate wieder nichts und dann mache ich wieder dieses Animationsgeld. Oder hole es mir wieder. Also das ist das Erste, was bei mir ankommt. Und das wirkt immer wie so eine Laborsituation, wo sich Leute was ausgedacht haben, die im Endeffekt nie irgendwie richtig gearbeitet haben oder mit Leuten gesprochen haben, die jetzt dann irgendeiner Form wieder animiert werden sollen zu arbeiten.
So, und all das ist nicht die Intention gewesen. Deswegen werden wir im Bundestag das verändern. Weil die Intention ist, dass wir Menschen...
ganz kurz. Sie sind jetzt Wahlkampfmanager. Ja, ganz kurz. Das Thema ist jetzt raus. Die kommunikative Katastrophe, das Desaster ist schon passiert. Und jetzt sagen Sie, vielleicht auch unter dem Eindruck dieser Diskussion, kommt nicht, machen wir
nicht. Unter dem Eindruck.
Aber das Ding, und alle Parteien, gerade die, die ein Interesse daran haben, auch ihr Programm zu verhetzen, werden sagen, guck mal, das sind diese Irren, die Leuten dafür Geld geben wollen, 1000 Euro, damit sie freundlicherweise arbeiten gehen. Tanja Schweiger hat im Vorfeld eine schöne Analogie gebildet. Sie sagte, es ist ein bisschen so, als würde man Schülern dafür, dass sie in die Schule gehen, 1000 Euro geben, weil Schwänzen, das ist was Normales.
So, und jetzt müssen Sie mir die Gelegenheit geben, einmal zu antworten. Die Intention, und das finde ich nach wie vor eine richtige, ist, Arbeit muss sich lohnen. Das hatte ich beschrieben und in genau dieser Denke werden wir das verändern und werden das auf den Weg bringen. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt auch etwas ist, was wir eigentlich in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit mal gemeinsam geteilt haben. Das hatten wir als großen Konsens auch in den Verhandlungen von Seiten der FDP, der ich nicht immer sehr nahe stehe, aber in diesen Zusammenhängen waren wir absolut beieinander. Ich erinnere mich an diese Debatten. Ich erinnere mich an die Debatten mit der CDU, CSU, dass wir immer darüber geredet haben, wie kann man an den Punkt kommen, dass Arbeit sich lohnt. Das ist der Gedanke dahinter und in diese Richtung werden wir diese Maßnahme verändern und weiterentwickeln. Die zweite Frage ist jetzt Bürgergeld. Sie haben gerade gesagt, dass man den Menschen die Sorge wohnen und heizen. Das tut gerade so. als sei das davor nie so gewesen. Das ist in den Hartz-IV-Zeiten immer so gewesen. Da ist bei Wohnen und Heizen, das ist auch übernommen worden. Ich will nur sagen, es hat sich verändert, was etwas in den letzten Jahren auch an der Debatte. Und ich nehme wahr, ich teile das vollkommen.
Ich will das nicht so stehen lassen. Es hat sich verändert, die Rahmenbedingungen. Ja, ja. Es hat sich verändert, dass Heizen richtig relevant und teuer geworden ist. Es hat sich verändert, dass Wohnen richtig teuer geworden ist. Und deswegen ist dieser Vergleich, der ist nicht zulässig.
Und deswegen müssen wir auf diese Fragen Antworten geben. Genau das, was Sie gesagt haben, weil ich ja wahrnehme, genau was Sie sagen, dass da eine große Wut in der Bevölkerung ist und ein großes Verlangen danach, dass Dinge da anders werden. Und ich finde, der eine Punkt ist, dass dieses Arbeit muss sich lohnen, muss sich eben auch auf die unteren Lohngruppen beziehen. Das heißt, wir müssen für höhere Löhne sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mindestlohn auch wieder ein anständiges Niveau hochgeht. Wenn man die EU-Mindestlohnrichtlinie umsetzt, dann wären wir in 25 bei 15 Euro. Das ist das, was wir anstreben an der Stelle. Dann heißt das aber auch, dass man mehr Tarifbindung hinkriegt.
Sie sind dafür nicht zuständig, ne? Für den Mindestlohn.
Es gibt die Mindestlohnkommission.
Was machen Sie mit dieser Kommission?
Die sollte man reformieren, sodass...
Die bauen Sie so um, dass das rauskommt, was Sie wollen?
Nein, oder? Die bauen wir so um, dass die Parität, nämlich dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam entscheiden, am Ende gewahrt werden. Die Entscheidung, die jetzt zuletzt gefallen ist, ist ja so gefallen, dass da eine Person quasi am Ende für die eine Seite entschieden hat und die andere zur Seite gewischt hat. Hat übrigens der CDU-Sozialminister Herr Laumann aus NRW sehr gut und sehr genau analysiert. Deswegen haben wir dann Probleme im System. Dieses Problem im System in dieser Kommission wollen wir verändern, um Löhne anzuheben, dass sich Arbeit lohnt, dass Leute gerne auch wieder zur Arbeit oder lieber zur Arbeit gehen, weil sie etwas mit nach Hause nehmen, wo man dann auch das Gefühl hat, dass am Ende man das Häuschen abbezahlen kann, dass man am Ende sich was leisten kann, dass man in Urlaub fahren kann. Das ist ja die Frage.
Mindestlohn zahlen Sie kein Häuschen ab, das können Sie vergessen.
Das ist ja die Frage, die man mit Löhnen verbindet. Mit dem Mindestlohn, aber auch mit den Tariflöhnen. Wir brauchen eine viel höhere Tarifbindung in Deutschland. Die muss nach oben. Und insofern haben diese ganze Frage, inwieweit wir mehr Menschen in Tarifjobs, mehr Menschen an den Ort kriegen, wo man gute Löhne haben.
Wo kriegen Sie das hin? Auf 15 Euro, sagten Sie?
Das ist das, was rauskommt, wenn man die EU-Mindestlohnrichtlinie umsetzt.
Wo wollen Sie es haben?
Das wäre die Größenordnung, die wir als Beschluss in der Bundestagsfraktion gefällt haben.
15 Euro?
Wir haben nicht die 15 Euro beschlossen, sondern wir haben die Methodik beschlossen, nämlich Reform der Mindestlohnkommission und gleichzeitig Umsetzung dieser Richtlinie. Und dann kommen 15, ich will es nur plastisch machen, es kommen 15 Euro in 2025 raus. Das wäre das, wofür wir eintreten. Auch wenn wir immer dabei bleiben, dass das auf einer Systematik beruhen muss, dass es eben nicht politisch gesetzt ist, sondern dass es in der Kommission passieren muss. Nur die ist im Moment nicht so aufgestellt, dass es eine faire Entscheidung gibt.
Also,
ich finde es jetzt eine interessante Diskussion, die man führen kann. Aber wenn man über das Lohnabstandsgebot spricht, also über die Frage, lohnt sich Arbeit in Deutschland, kann man ja auch auf die andere Seite schauen und sagen, sind die Sozialleistungen nicht vielleicht insgesamt viel zu hoch? Sie haben gesagt, wie 10% alleine für Bürgergeld. Ich glaube, 2/3 des Gesamtetats von 460 Milliarden wird für Soziales verwendet. Und da ist schon die Frage, welchen Anreiz schafft man, überhaupt zu arbeiten? Und Herr Audrich, ich habe immer den Eindruck, bei Grünen, aber noch auch mindestens so bei der SPD, ist das Bürgergeld eine Art von Traumaverarbeitung von Hartz IV, also was ja insbesondere für Sozialdemokraten, aber auch für Grünen, die damals gemeinsam regiert haben, als Ursünde galt, als Grund, dass sich die Linkspartei gegründet hat. Und ich erinnere mich noch dran, als dann die Überwindung von Hartz IV, wie das gefeiert wurde, wo ich dann dachte, das hat mehr mit der eigenen Identität als Partei zu tun, als mit der Situation im Land. Und dann kamen die Heizungskosten, die durch die Decke gegangen sind, dann kamen die Wohnkosten.
Nicht die Schuld der Grünen.
Nein, überhaupt nicht die Schuld der Grünen. Aber eine Entwicklung, die man natürlich auch nicht vorhersehen konnte, das will ich gar nicht sagen. Aber die Frage ist schon, ob man da jetzt nicht nachbessern muss im Sinne der Sache. Und das wird ja eben auch getan. Es gibt ja auch Veränderungen im Bürgergeld, die jetzt nach und nach, also Sanktionen, die angezogen werden, anders als man sich ja ursprünglich auch sie vollständig von allen Sanktionen befreien wollte. Ich glaube, da sind einfach noch weitere Korrekturen nötig, weil es nicht alleine bringt, auf die Seite der Arbeit zu schauen und die Löhne zu erhöhen, sondern in einer Zeit, in der wir überall nicht nur Fachkräfte, sondern auch einfach Arbeitskräfte in diesem Land brauchen, diese Menschen in Arbeit zu bringen.
Darf ich noch mal eine Frage stellen, Herr Audrich, an dem Punkt? Wie schauen Sie in dem Zusammenhang darauf, dass 50-60% derer, die Bürgergeld kriegen, gar keine Bürger dieses Landes sind?
Das liegt auch daran, dass wir Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, und dann muss man quasi sagen, wir haben ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt geöffnet. Und das war das, was mir wichtig war. Dass wir so schnell wie möglich auch den Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit zu arbeiten geben, weil wenn die arbeiten, dann sind sie Teil dieses Landes, dann zahlen sie Sozialabgaben, dann können sie etwas zurückgeben. Und das hat implizit auch mit dazu geführt, dass die Menschen dann Anspruch auf die Betreuung, auf die Unterstützung, auf die Vermittlung und auf das Bürgergeld haben.
Ich möchte aber das hat nicht funktioniert. Auch da sind wir diejenigen, die mit die schlechteste Quote haben, ja, wenn es um die Frage geht, wie viel Prozent der Ukrainer sind im deutschen Arbeitsmarkt.
Darf ich einmal was sagen, was hier gerade passiert?
Warum ist das so?
Und ich glaube, das ist eine Analyse, die wir insgesamt in dieser Gesellschaft einmal machen müssen. Wir reden, wenn wir über soziale Fragen reden, über Gerechtigkeitsfragen, immer darin, dass wir ein Dreieck aus unteren Lohngruppen, Menschen im Bürgergeld und Geflüchteten im Dreieck gegeneinander ausspielen. Und das ist eine toxische Debatte für diese Gesellschaft. Das, was wir doch machen müssen, ist, dass wir eine Gerechtigkeitsdebatte endlich wieder an den Punkt hinkriegen, wo es tatsächlich substanzielle Ungerechtigkeiten gibt. Ich mache das Beispiel, weil Sie es gesagt haben, dass Ihnen vor Ort das Geld fehlt. Wir hatten in Berlin gerade die Situation, dass Vonovia Deutsche Wohnen aufgekauft hat. Über 100.000 Wohnungen, nicht einen einzigen Cent Grunderwerbsteuer. Jede Familie, die eine Wohnung kauft, zahlt den vollen Satz Grunderwerbsteuer. Ja. Und dort wird nicht ein einziger Cent Grunderwerbsteuer gehört. Da passieren die großen Ungerechtigkeiten dieser Gesellschaft. Und diese Frage, und ich glaube auch, weil ich am Anfang gesagt habe,
ganz kurz, Herr Audisch, muss man einmal eine Zahl dranhängen. Wie viel ist das? 1 Milliarde ungefähr?
Das wäre 1 Milliarde Grunderwerbsteuer in Berlin.
Genau, wir sind uns aber dennoch einig.
Für das Land Berlin.
Viel Geld, aber wir retten Berlin nicht mit dieser 1 Milliarde, ist uns auch klar. Ne?
Naja, aber wir haben eine ganze Reihe von Fragen in so einem Zusammenhang. Also warum ist es so, dass Menschen, die mit Wohnungen spekulieren, am Ende keine Steuer, wenn sie die Wohnung veräußern, zahlen? Es gibt eine 10-Jahres-Frist, wenn man darüber geht, dann muss man keine Steuer bei der Veräußerung mehr darauf zahlen. Das sind 6 Milliarden ungefähr. Das heißt, wir haben substanzielle...
Das heißt, da wollen Sie auch ich halte nur fest, also da wollen Sie Steuer, da wollen Sie auch Steuer?
Naja, es geht um die Frage, wenn die Familie Grunderwerbsteuer zahlt, wenn sie eine Wohnung kauft, in der sie selber gerne wohnen möchte. Und auf der anderen Seite ein großer Konzern, wenn er 100.000 und plus Wohnungen kauft, nicht einen einzigen Cent Grunderwerbsteuer. Ich habe ein Ungerechtigkeitsgefühl an dieser Stelle.
Aber dann würde ich Ihnen immer nur Steuern zu erhöhen. Warum sagen Sie nicht einfach, dann lassen wir das mit der Grunderwerbsteuer für die Familie.
Das wäre
doch mal eine ernsthaft gute soziale Maßnahme.
Herr Lanz, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir diese Ungerechtigkeitslücken im großen Umfang, ich habe letztens mit der Kollegin Katharina Beck das zusammen aufgeschrieben, wir sind auf einen guten 2-stelligen Milliardenbetrag gekommen, was man sehr schnell an solchen Lücken, nur diese Lücken zu schließen, einnehmen kann. Wenn wir dann an der Stelle es hinkriegen, an anderer Stelle die Familien zu entlasten, sofort dabei. Bin ich sofort dabei. Wir gucken dann, wo das genau ist. Ich will nur sagen, diese toxische Debatte, wo wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir die Schwächsten dieses Landes gegeneinander stellen und gegeneinander aufbringen, das ist ein Problem.
Das macht keiner.
Aber ist denn jemand, der arbeitsfähig ist und nicht arbeiten will, schwach?
Nein, Menschen sollen arbeiten und wir wollen, dass Menschen arbeiten.
Und grundsätzlich?
Das ist der Kern dessen, wohin wir arbeiten, Menschen Chancen zu geben, Menschen in Arbeit zu bringen, Menschen Perspektiven entwickeln
Vollzeit
zu lassen. So gut wie es irgend geht. Das kann ich nicht jedem vorschreiben, wenn da Kinder im Spiel sind, geht das nicht immer. Aber in der Tendenz, in Arbeit kommen, ist zentral bei dem, was wir für richtig erachten.
Aber wir haben mittlerweile Azubis, die fragen, ob sie die Ausbildung in Teilzeit machen können und stattdessen 5 Jahre Lehrzeit haben, weil das Teilzeitarbeiten mittlerweile in ist.
Wir drehen uns. Aber ich habe gerade gesagt, dass wir gerade bei Azubis einen ganz großen Fortschritt gemacht haben in der Frage, wie wir die Ausbildung attraktiv machen und vorankommen sozusagen. Also man kann Kritik üben an verschiedenen Stellen. Ich bin auch immer bereit, über das Bürgergeld zu diskutieren, ob wir Dinge noch mal anders machen müssen. Offen, komplett offen.
Dinge, und ich finde, man kann so eine Diskussion gut, nicht abwürgen, indem man sagt, das ist toxisch.
Das geht nicht.
Ich bin immer bereit, über alles zu diskutieren. Aber
Sie sollten hier nicht sagen, es tut mir leid, das ist nicht toxisch. Wir beschreiben Realitäten und das ist nicht toxisch.
Ich meine gar nicht.
Ehrlich gesagt, für das Toxische daran haben Sie gesorgt. Darf ich das mal so klar sagen? Nicht Sie persönlich, aber Ihre Politik. Sie haben daraus dieses toxische Gebräu gemacht.
Das teile ich nicht, sondern ich teile tatsächlich, dass wir...
Das ist doch der Ist-Zustand, in dem wir gerade sind.
Ich würde das schon teilen, weil ja auch jeder dritte junge Mensch auch Angst vor Ihnen hat, von Ihrer Partei. Also ich habe ja nur Angst.
Das ist wirklich zu einfach. Also ich bitte Sie.
Naja, wir kamen jetzt ursprünglich quasi, die Frage von Herrn Lanz war quasi, die Ukrainer sind nicht so schnell in die Arbeit gekommen. Ja. Dann sind sie sofort zu der Wohnung übergegangen in Berlin. Das hat überhaupt nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun. Und dann kam plötzlich diese Triangel der toxischen Befragungen. Wir springen immer von einem zum anderen. Und es ist tatsächlich so, am Ende des Tages, dass junge Menschen sagen, die Politik der Grünen, die ich ja auch zum Großteil gewählt habe als junger Mensch, spiegelt nicht die Realität wider, die ich gern hätte. Es wird weder für Klima irgendwas gemacht, das sagen die Linken, die, das ist das, was uns junge Wähler gesagt haben, dass für Klimapolitik einfach da sind die Grünen
nicht. Da ist ja so viel Widersprüchlichkeit drin. Ne?
Genau.
Wie viele Kohlekraftwerke betreiben wir augenblicklich in Deutschland?
Also die Frage...
Wie viele?
Ich kann Ihnen keine Zahl der Kohlekraftwerke sagen. Wir bauen die Kohleverstromung ab. Und wir bauen sie in Teilen auch zügiger ab, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen deutlich früher,
als es geplant war. So viel Kohleverstromung gerade, wie, glaube ich, lange nicht mehr.
So, und jetzt sind wir, jetzt sind wir wirklich an einem interessanten Punkt, und wo wir einmal das große Bild zeichnen müssen. Mhm. Wir hatten eine Situation, als uns Wladimir Putin das Gas abgedreht hat. Das, was gelungen ist, Wladimir Putin wollte, dass diese Gesellschaft durch die Decke geht, in die Luft fliegt. Mhm. Robert Habeck hat Gas besorgt, hat dafür gesorgt, dass wir im Winter jede Wohnung warm hatten, dass jede Fabrik gelaufen ist. Diese Krise haben wir
alles
gemeistert.
Zugestanden.
Wir haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien in Deutschland durch die Decke gehen. Wir haben enorme Ausbauraten. In den Städten gehen die Balkonkraftwerke raus. Überall tut sich was. Wir haben Windkraft, die enorm schnell ausgebaut. Wir haben Beschleunigungen umgesetzt und so weiter. Wir haben das erste Mal beim Klimaschutz die Möglichkeit, dass wir 2030 die Klimaziele, die wir uns selbst gesetzt haben, wieder erreichen, wegen aller Maßnahmen, die
und
wir gemacht haben.
Und weil die Wirtschaft so schlecht läuft.
Und wir haben,
ja, das gehört zum Bild dazu.
Und wir haben ein Dilemma an einer Stelle.
Okay.
Und das ist relevant, glaube ich, auch für die Wahrnehmung, was Sie beschrieben haben. Wir haben auf der einen Seite junge Menschen, die sagen, das ist alles viel zu wenig. Und ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich, weil wir wissen, wie existenziell diese Krise ist, mit der wir gerade umgehen, die Klimakrise. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ihnen geht alles zu schnell.
So.
Und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und wir sind im Moment in der Mitte zwischen diesen zwei Gruppen. Und beide Gruppen sind sehr, sehr unzufrieden. Und dann komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Lösung ist, glaube ich, Klimaschutz so zu machen, dass es etwas Positives für Menschen in die Zukunft beschreibt. Und das heißt zum Beispiel, investieren, Schulen durchsanieren und gleichzeitig die Solardächer auf den Dächern dieser Schulen und überall zu installieren.
Können Sie bitte,
das bringt Klimaschutz und positives Leben zusammen. Dahin müssen wir.
Können Sie einmal beschreiben, warum Erstwähler, junge Wähler Angst vor den Grünen haben?
Also ein Großteil konnte es gar nicht richtig definieren. Das ist sehr viel auch durch Social Media getrieben. Aber jetzt auch solche Aussagen zählen auch dazu. Die werden in Social Media aufgegriffen. Da gibt es dann Memes, die viral gehen. Aber auch Themen wie Doppelmoral, die Ihnen vorgeworfen wird. Das heißt also, Wasser predigen, Wein trinken, das kam auch immer wieder. Mhm. Und Einschneidung in meinem Leben. Also man hat das Gefühl, dass es mir schlechter geht, dadurch, wenn die Grünen-Politik quasi umgesetzt wird. Dass ich dann weniger habe am Ende des Tages, dass es mir finanziell schlechter geht. Und dass ich Einschnitte habe in meinem Leben. Das sind die Vorwürfe, die immer wieder kommen.
Können wir einmal kurz über Doppelmoral sprechen? Würden Sie sagen, Sie haben da ein Thema?
Nicht in diesem Sinne, dass man sozusagen nicht irgendwann fehlt. Also jeder macht Fehler.
Und das meine ich damit nicht.
Genau, exakt. Und insofern kommt es sehr darauf an, was man betrachtet. Ich glaube, die Art und Weise, in der wir Politik machen, das, was wir versuchen, auf den Weg zu bringen, ist nicht von Doppelmoral geprägt. Und dennoch muss man sich an manchen Stellen natürlich die Frage stellen, passen Dinge zusammen, funktioniert das oder wie können wir es besser machen?
Herr Maas, wir sehen da im Hintergrund die Außenministerin. Mhm.
An sie wird es sehr stark auch adressiert. Es geht vor allem auch um viele innerdeutsche Flüge. Da kam immer wieder auch bei den Jungen dieses Thema während der EM. Dann eben Flugmeilen gemacht. Sie hat im Vorfeld gesagt, sie nimmt Linienflüge. Mhm. Dann kam auch fast alle Jungen hatten auf dem Schirm quasi, was die für Schminke ausgibt. Ich wusste gar nicht, wie viel eigentlich Politiker ausgeben. Das habe ich dann durch die Jungen erfahren. All diese Dinge, wo man sagt, ich hätte mir ein bisschen mehr dann Klimapolitik erhofft, ich hätte mir dann doch eher feministisch ausgemacht, was auch immer das Thema ist. Es kommt bei den Jungen eben nicht an, es kommt was ganz anderes an. Es kommt etwas Abgehobenes an und etwas, okay, ihr müsst jetzt Klimaschutz betreiben, ich selber nicht. Und jetzt versuchen sie sich mal an jungen Menschen reinzuversetzen, die sie gewählt haben, die sagen, okay, da wird jetzt Klimaschutz betrieben und die sehen, aha, die da oben machen das gar nicht. Wie geht es mir jetzt damit? Ich komme irgendwie blöd vor jetzt als junger Mensch. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, ich habe voll grün gewählt, ich will jetzt AfD.
Ja. Es gibt zwei Antworten auf das Ganze, glaube ich. Ich glaube, wir müssen weg davon, Klimaschutz als eine individuelle Aufgabe zu sehen und die Einzelnen überzubürden. Vielleicht haben wir das ein bisschen viel gemacht in der Vergangenheit. Sondern wir müssen hin, Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen. Als etwas, wo man die gemeinsam die Fragen auf den Weg bringt, investiert, wo man die entsprechenden finanziellen...
Herr Ulrich, Sie versuchen das jetzt wegzumoderieren, rhetorisch sehr geschickt und sagen, da geht es jetzt nicht um ein paar Flüge, sondern da geht es jetzt irgendwie um das große Ganze. Sorry, das tut mir leid. Sie scheitern da an ihren eigenen moralischen Standards. Das ist doch einer der Kernvorwürfe, der immer wieder kommt. Wenn ein Sprecher des Außenministeriums im Februar 2022 sagt, dass Frau Baerbock künftig, da war sie gerade im Amt, verstärkt auf Linienflüge zurückgreifen will, hat der Spiegel damals unter anderem gemeldet, und sich dann auf Nachfrage herausstellt, dass anderthalb Jahre später, September 2023, auf 99 Auslandsreisen 87 Mal die Regierungsmaschine benutzt wurde, nur dreimal Linie und neunmal der Zug, dann haben Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. Oder sehen Sie das anders?
Deswegen sage ich, dass man tatsächlich...
Aber sehen Sie das auch so?
Ich finde tatsächlich, dass man solche Aussagen so nicht nebeneinander stellen sollte. Wahrscheinlich hätte sie das nicht so sagen sollen. Wahrscheinlich hätte sie das nicht so sagen sollen, davor, dass sie das so tun wird. Ich finde gleichzeitig, dass es sehr richtig ist, dass eine Außenministerin die Regierungsflüge benutzt. Und dass
das ist nicht das Thema.
Ich verstehe
Ihren Punkt. Es geht um den hohen moralischen Ton, der da immer drin ist.
Ich verstehe Ihren Punkt. Ich verstehe das und ich sage, dass genau diese Punkte, wo das auseinanderklafft, da muss man drauf aufpassen, das sollte nicht passieren.
EM-Flüge. Also man ist beim Spiel in Frankfurt und da muss man am nächsten Morgen nach Luxemburg. Das sind 250, 280 Kilometer mit dem Auto. Man umgeht das Nachtflugverbot, das ist in Ordnung, das hat der Kanzler auch gemacht, das darf ein Regierungsmitglied, und fliegt dann, weil man bei diesem Spiel sein will, muss, wie auch immer, nach Luxemburg. 280 Kilometer, ein 30-Minuten-Flug. Warum macht man sowas?
Das müssen ja die Außenministerin fragen, wie dort die Reiseplanung war.
Ja, aber mich würde interessieren, wie Sie sowas diskutieren. Wenn man als Botschaft doch setzt, pass auf Leute, Sie haben es vorhin selber gesagt, Sie haben gesagt, wir sind in einer existenziellen Krise, existenzielle Situation. Heißt übersetzt für mich, ich sitze vorm Fernseher, es geht um jedes Gramm CO2. Und dann sage ich an dem Punkt, pass auf, kann ich nicht mit dem Auto machen, muss ich mal ganz kurz irgendwie rüberfliegen nach Luxemburg, 30 Minuten, Spritverbrauch, A321, geschätzte 1500 Liter. Und es geht noch weiter. Die Maschine landet in Luxemburg. Dann ist die Mannschaft ist Overtime, über der Zeit. Das heißt, die muss zurück zur Basis, nochmal 1500 Liter, um am nächsten Morgen mit neuer Mannschaft nach Luxemburg zu fliegen und dann weiter in den Nahen Osten. Sie können sich das auch sagen, wie viel Sprit das ist.
Und gleichzeitig wird diskutiert, dass man innerdeutsche Flüge halt reduzieren möchte, vor allem die Kurzstreckenflüge. So. Und das ist halt das, was bei den jungen Menschen so als extreme Doppelmoral eben ankommt. Die Grünen sind mir abgehoben, das ist eine Elitepartei. Die stehen genau für das Gegenteil, für was ich gewählt habe. Die machen mir jetzt eher Sorgen, sag's mal ganz vorsichtig.
Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel dafür, weil ich gerade gesagt habe, ich glaube tatsächlich, dass mit diesen hohen moralischen Ansprüchen etwas ist, was wir nicht in dieser Form tun sollten. Ich glaube, dass es falsch ist.
Okay, das finde ich gut, dass Sie das einfach so offen mal zugeben.
Absolut.
Finde ich gut.
Weil ich glaube, dass das Abladen der Aufgabe dieser Klimakrise bei einzelnen Menschen ist eine absolute Überforderung. Ich halte das ja selber nicht ein.
Ich verstehe
ich halte
Punkt.
Das ja selber alles nicht ein. Ich habe meine Nischen, wo ich mich, glaube ich, korrekt verhalte.
Ich bin der Letzte, der Sie dafür stellt.
Aber jetzt darf ich einmal die Erklärung verstanden.
Ne? Mir geht es auch nicht darum, dass eine deutsche Außenministerin mit unendlich vielen Terminen, die ist irrsinnig im Stress, wir reden über Nahost, wir reden über Ukraine, dass die unterwegs sein muss, ist alles in Ordnung. Und zeitweilig hat man das Gefühl, sie überholt sich in der Luft sozusagen selber. Nur vorher geht es darum, welchen moralischen, aufgeladenen Ton setze ich in der deutsche Flüge. Es geht um jedes Gramm CO2, wir können das so nicht weitermachen. Die Klimakrise, die Katastrophe und so weiter. existenziell.
So, und
dann kann man sich nicht
raus.
Ich teile diesen Punkt. Ich möchte einmal kurz beschreiben, was das Gegenmodell ist. Ich war in meinem Wahlkreis letztens auf dem Betriebshof der BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe, weil dort Busfahrerinnen und Busfahrer gemeinsam mit jungen Leuten demonstriert haben, die Klimaschutz wollen. Die haben sich zusammengeschlossen, es ist eine Initiative, wir fahren zusammen und die streiten gemeinsam für bessere Löhne und für bessere Arbeitsbedingungen, dass diese Busfahrer am Ende an der Endstation ein bisschen Zeit haben, um einmal zur Toilette zu gehen, dass die Löhne besser werden, all das. Und gleichzeitig, dass große Investitionen in den ÖPNV, in Bus und Bahn laufen, dass wir besser werden an der Stelle. Mir sind fast die Tränen gekommen, als dort Busfahrer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Herr Audretsch, wir sind für Klimaschutz, wir finden das gut, wir machen hier mit diesen Leuten zusammen und wir sind ganz erstaunt, die helfen uns, wo sie gar nichts davon haben. Und die anderen sagen, wir wollen für Klimaschutz etwas tun und damit helfen wir den Busfahrerinnen und Busfahrern. Das ist doch das, was wir brauchen. Diese Lager mal zusammenzubringen, aufzuhören, immer gegeneinander zu arbeiten, sondern zu versuchen, den Punkt zu finden, an dem Menschen zusammenkommen und sagen, wir arbeiten erstens für ein besseres Leben, für bessere Löhne, dass es uns und unseren Familien besser geht. Und auf der anderen Seite arbeiten wir dafür, dass Klimaschutz funktioniert. Diese Punkte zu finden, vielleicht haben wir das zu wenig gemacht, dann kritisieren Sie mich zu Recht, Herr Lanz. Dann haben wir das zu wenig gemacht in der Vergangenheit. Dann ist aber das, was in den Fokus auch einer zukünftigen Aufstellung, wir haben am Anfang von der Aufstellung meiner Partei gesprochen. Ich glaube, das muss an den Kern, die verschiedenen Gruppen zusammenzuführen und am Ende zu sagen, es kann gut für alle werden, wenn wir uns mal überlegen, was die Bedürfnisse der verschiedenen
Gruppen sind. Es geht ja schon immer um die Frage insgesamt in der Politik, wie voll nimmt man den Mund, wenn man mit etwas anfängt. Und das, ich glaube, die Ampel steht auch deswegen so schlecht da, weil zu Beginn verkündet wurde, das, was uns auszeichnet, ist nicht so sehr das Inhaltliche, sondern die Art und Weise des Zusammenarbeitens, keine Nachtsitzungen, wir sind alle total konstruktiv und so weiter. Ich weiß, ich mache auch niemandem jetzt persönlich einen Vorwurf, das Selfie, aber das Problem ist, dass sie eine wahnsinnige Enttäuschung generieren, indem sie etwas versprechen und dann tritt das Gegenteil davon ein. Hätte man am Anfang gesagt, ehrlich gesagt, meine These ist, so viel besser war die GroKo gar nicht, aber die GroKo ist schlecht gelaunt in dieses Bündnis gegangen, niemand hat was erwartet, dann ist auch niemand enttäuscht. Also das ist nicht unbedingt besser. Aber und das Zweite würde ich sagen, bei den Grünen, neben dieser Neigung, vielleicht sich auch nach 16 Jahren nicht regiert zu haben, die Dinge etwas einfacher vorzustellen, nicht genau auf dem Schirm gehabt zu haben, wie eine Außenministerin dann ihren Zeitplan koordiniert, ist bei den Grünen natürlich immer auch ein bisschen immer noch dieses Fremdeln mit der Macht. So, ja, sie haben sich vor einigen Jahren entschieden, wir wollen regieren und in den Ländern tun sie es ja auch, im Bund tun sie es auch. Aber das war ja auch ein Prozess für die Partei, obwohl sie in den 90ern ja schon mal regiert hat. Aber immer noch so ein bisschen fremden Menschen wie Robert Habeck, die in der Breite der Bevölkerung gut ankommen, immer noch etwas misstrauisch zu sein, ob man ihn nicht doch vielleicht an die Kette des Parteiprogramms legen müsste. Ja, also dieser klare Weg, wir machen das und dann ist Regieren eben vielleicht auch manchmal ein bisschen schmutzig. Das müssen wir dann erklären. Das fällt den Grünen eben besonders schwer. Und deswegen wirken sie auch so weit weg von der von den Menschen, weil sie diesen schmutzigen Teil der Wahrheit so gerne verheimlichen.
Vorhin ist ein interessanter Begriff gefallen, Labor. Herr Maas hat ihn in die Diskussion gebracht, Frau Schweiger. Wie nehmen Sie das wahr? Also ich habe Sie vorhin vorgestellt als Frau von der Basis. Reden Sie manchmal dann mit den Leuten in Berlin, im Raumschiff Berlin, mit Regierungsverantwortlichen? Sagen, pass auf, wir haben hier folgende Themen. Das ist alles ein bisschen anders, als ihr euch das vorstellt.
Also ich finde es ja auch ganz sympathisch, dass Sie hier versuchen, die Menschen zusammenzubringen und so einen Chorgeist zu entwickeln und zu sagen, lasst uns aufbrechen. Aber es klingt auch so ein bisschen wie, ich mache jetzt die Welt ein bisschen bunt und erzähle eine Geschichte. Die Realität ist, dass viele, und jetzt sage ich wieder das Gleiche, gar nicht in Arbeit kommen und wir dadurch als Staat kein Geld haben, das wir verteilen können. Ich habe alle unsere Liegenschaften, haben alle Photovoltaik, wir machen viel, wir wollen mit den Kommunen gemeinsam Energiewende vor Ort voranbringen. Seit 15 Jahren ein Herzensthema von mir mit der Bürgerschaft über Genossenschaftsmodelle, Beteiligung vor Ort. Aber wir scheitern dann an Dingen, dass wir keine Einspeisepunkte bekommen, weil seit seit 15 Jahren keine Verteilnetze gibt. Wir scheitern dann daran, dass wir zu viel Strom haben, dass die Windräder abgeschalten sind, dass die Photovoltaikanlagen abgeschalten sind. Wir reden seit 15 Jahren von Methanisierung, von Umwandlung von Strom in Gas. Wir
die
reden,
CSU hat die Trassen blockiert.
Naja, die Trasse, ich würde gern vor Ort meinen Strom produzieren und vor Ort verwenden.
Wir da brauche
ich aber entweder Batterien, da brauche ich entweder Batterien dazu oder eine Methanisierung, eine Umwandlung in Gas oder jetzt eben Wasserstoff. Aber es ist 15 Jahre gar nichts passiert, außer wir bauen Terrassen und bringen den Strom von Norden nach Süden. Das ist aber schlecht. Eine regionale Wertschöpfung heißt, das Ganze vor Ort zu machen. Ja. Nur das Ganze muss finanzierbar sein. Und langfristig ist es natürlich finanzierbar. Ich habe vor 15 Jahren gesagt, lasst uns unsere Energie selbst machen, weil ich finde es toxisch, um bei Ihren Worten zu bleiben, vom Ausland abhängig zu sein. Ich bin 10 Jahre belächelt worden. Ich bin wirklich belächelt worden, ausgelacht. Ja, bei dem Ölpreis, bei dem Gaspreis, da kommst du nie voran. Wenn wir das 10 Jahre lang gemacht hätten, hätten wir vor 2 Jahren nicht diese großen Probleme.
Das heißt, wir weisen jetzt auch französischen Strom an der Grenze zurück.
Ich sage jetzt einfach vor Ort die Dinge selbst zu organisieren. Das ist ja das ureigenste Prinzip überhaupt, das uns weiterbringt. Aber wenn die Menschen jetzt bei mir im Landkreis die super Stromtrasse an ihrem Garten vorbei haben und seit 10 Jahren können sie das Dach auf ihrem Kuhstall nicht mit PV belegen, weil sie nämlich den Strom nicht einspeisen können, dann ist einfach dieser Traum schiefgegangen.
Ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, Frau Schwager, Sie sind doch manchmal in Berlin, Landräte, Landrätinnen.
Letzte Woche,
waren Sie, ne?
Ja.
Wen haben Sie da getroffen?
Alle.
Und was war das
Robert
Gespräch?
Robert Habeck, Nancy Faeser, Christian Lindner, Friedrich Merz.
Okay. Und wie war es mit Nancy Faeser?
Überraschend gut.
Ja. Und wenn Sie mit denen reden, über diese Themen.
Auch Nancy Faeser hat gesagt, das Bürgergeld ist zu hoch. Es gibt die Anreize sind zu hoch fürs Bürgergeld und rauszukommen.
Wer sagt das noch?
Ja. Naja, wir jetzt, also...
Nee, aber wer sagt das noch? Das ist interessant. Ein Kabinettsmitglied,
also es war wirklich,
ein sehr relevantes Kabinettsmitglied, sagt Ihnen...
Sie hat uns auch beeindruckt damit. Also das war sehr pragmatisch. Ich glaube, sie hat Schwierigkeiten, auch die ganze Partei auf diese Positionen zu bringen. Aber das war wirklich
sehr... Wer noch?
Sehr,
Robert Habeck, sieht ihr das auch so?
Nein, der hat die 1.000 Euro erklärt und verteidigt.
Okay, aber wie steht man dann da, wenn man irgendwie als Landrat sozusagen in der Öffentlichkeit immer wieder diese Position vertritt und sagt, pass auf, das ist der falsche Anreiz, wir müssen die Leute irgendwie in Arbeit bringen, das machen wir nicht so, das Bürgergeld ist zu hoch. Und dann sagt Ihnen dieselbe Regierung, die Ihnen hinter den Kulissen sagt, Frau Schwager, unter uns, Sie haben natürlich schon recht, also das ist nicht so richtig gut, sagt dann aber in Interviews im Fernsehen, das ist alles ganz knorke, wie das gerade läuft.
Naja, das haben wir ja heute zu Anfang gehört. Jede Partei hat ihre Flügel, haben wir ja gerade auch gelernt zu Beginn. Und man muss sich irgendwie aufstellen und alle mit reinnehmen. Und in der eigenen Partei für Mehrheiten zu sorgen und in der Koalition für Mehrheiten zu sorgen, bremst natürlich viele Dinge, die pragmatisch als Lösung auf dem Tisch liegen und einfach angepackt gehören. Und am Ende bleibt übrig, dass jeder aus seinem Mini-Blickwinkel, das war doch jetzt gerade bei dem Bürgergeld sehr schön erklärt, ja, wir brauchen einen Anreiz, dass die Leute aus dem Bürgergeld rauskommen. Da ist ja eine schlüssige Erklärung gekommen. Nur die Vogelperspektive zeigt halt, wir müssen schauen, dass das Bürgergeld nicht solche Anreize bringt, dass ich meinen Vollzeitjob kündige, weil ich mit Teilzeit und Bürgergeld mehr habe. Das ist doch der
Irrsinn.
Sie
haben solche Fälle, ja?
Ja, viele gibt's und je mehr, und die Leute schauen ja jetzt erst dann überhaupt nach und sagen, ja Wahnsinn, das kann ja gar nicht sein, das trägt sich ja weiter, das wird ja immer mehr. Deswegen muss man dann sagen, ja, wenn der Bürgergeldanreiz Summe X ist, dann muss ich, wenn ich mir das ausrechne, mein Bürgergeld, das als Steuerfreibetrag haben. Damit wir wieder bei dem Thema sind, was habe ich denn, wenn ich die ganze Zeit schon arbeite? Sie haben gerade gesagt, oder die 30.000, wenn ich 30 Jahre arbeite. Also was bedeutet das denn für alle? Ich muss ja immer alle Menschen im Blick haben. Das ist ja das ist ja auch so der Vorwurf, wirklich an die Ampel, das eine Thema anzuschauen. Da schaut man 3% der Bevölkerung an und 97% vergisst man. Und deswegen fühlt sich die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht mehr mitgenommen. An vielen, vielen Beispielen.
Ist das, Herr Maas, ein richtiger Befund?
Ja, es ist 97,3% würde ich jetzt weniger sagen. Aber, ja.
aber sagen wir mal die Grundrichtung.
Ja, also tatsächlich. Haben auch
nein, ich meine aus der Sparte raus. Jeder erklärt ein Thema und sagt, das ist die geniale Lösung. Ja, für dieses eine Thema. Aber wenn man in der Kurven verliert vorher, das fällt außen raus.
Das ist auch das, was die Jungen gesagt haben. Ich habe das Gefühl, wir werden ausgespart, wir werden nicht wahrgenommen. Also der originäre gemeine Bürger, der deutsche Bürger sozusagen, wird ausgespart. Der findet nicht mehr richtig statt.
Ist, weil es ja auch darum immer wieder auch letzten Endes kreist, ist Migration für junge Leute, für Erstwähler. Ist das für die ein großes Thema?
Ein Riesenthema. Das ist ein riesengroßes Thema. Und die erleben das halt auch viel nahbarer, junge Menschen sind halt viel dichter auch an diesen Themen, an der Thema Migration. Klar, wir haben dann nochmal auch Neiddebatten, die dann aufkommen. Die kriegen was, haben nichts einbezahlt und ich gehe leer aus und so weiter. Das ist sehr vielschichtig, aber das ist ein großes Thema. Und die haben momentan Gefühl, es gibt nur eine Partei, die dieses wirklich gut adressieren. Und wenn jetzt alle Parteien eben dieses Thema aufgreifen, ist es eigentlich eher ein Promotor für diese zwei Parteien. Das muss man ja auch an der Stelle sagen, weil sie auch immer wieder sagen.
Das heißt, wenn sich jetzt plötzlich alle überbieten, ja, genau. Und auch die, wir haben gestern mit Boris Palmer darüber gesprochen, der sagt, meine alte Partei, also Ex-Partei, steht ja eigentlich vom Scherbenhaufen, weil das, wofür ich 2015, 2016 eigentlich regelmäßig hart kritisiert worden bin, ist ja nicht mehr die Position der Grünen, sondern es geht ja noch weit darüber hinaus. Das hätte man vor 5 Jahren niemals so sagen können.
Richtig.
Und das zerstört Glaubwürdigkeit.
Genau, man nimmt sie noch nicht richtig ab, weil man sagt, also dann wähle ich doch die Partei. Wenn jetzt die Grünen das schon sagen, dann ist jetzt AfD und BSW haben ja dann noch mehr recht. Also das ist eigentlich eher, was bei den Jungen ankommt. Also da können die Grünen tatsächlich eher bei ihrer Position bleiben. Die würden da wirklich nicht mehr Wähler bekommen, weil wenn sie diese Position bedienen, denken alle, okay, die AfD steht da eigentlich visibler für solche Themen.
Ja, also das mag so sein, aber das ist natürlich rein taktisch gedacht. Ne? Ich hoffe, würde jetzt von einer Partei erwarten, die in diesem Land Verantwortung trägt, dass sie nicht nur guckt, wo finde ich möglichst große Wählergruppen, sondern auch, wo löse ich ein Problem, das es in diesem Land offenkundig gibt.
Aber das können Sie ja machen, ohne zu erzählen. Sie könnten ja einfach loslegen.
Die Wahrheit ist natürlich, und das hat jetzt die Abstimmung über das Sicherheitspaket und den Ärger, den es da gestern in der Fraktion gab, deutlich gezeigt. Die Grünen stehen an der Spitze, haben sie einen sehr pragmatischen Kurs, also muss man ehrlich sagen, einen Kurs, der ungefähr auf der Position von Angela Merkel mindestens mal Richtung Horst Seehofer liegt, also machen vieles mit, was zurzeit in der Großen Koalition selbst unter einem CSU-Innenminister nicht denkbar war. So, aber natürlich knirscht es in der Partei. Und es wäre ja auch ein Wunder, wenn das nicht so wäre. Also was Boris Palmer sagt, ist ja richtig. Insgesamt hat sich der Diskurs in diesem Land in der Migrationspolitik verändert. Und bei den Grünen hat das sich auch verschoben. Ich finde, das ist eine richtige Entwicklung, weil es die Anerkennung einer Realität ist. Und gleichzeitig... Ja,
wobei es schon auch teilweise toxisch wird. Da hat Herr Audel ist natürlich recht, weil du plötzlich in einer so verfahrenen Situation bist, dass plötzlich dieses sozusagen das Blame Game anfängt, ja, wie man es auf Englisch sagt. Also plötzlich sind Migranten für alles verantwortlich und der Sound ist schwierig.
Ja, und es gibt ja aus der Grünen Fraktion eben auch dann die Einwände, die sagen, man darf Migration nicht alleine als sicherheitspolitisches Thema betrachten, eine allgemeine Stigmatisierung von Migranten und so weiter. Da waren natürlich die Grünen bislang die Partei, die Fahne der Humanität hochgehalten hat, die gesagt hat, also es gibt ja auch in der Fraktion nicht wenige, die waren ehemalige Seenotretter, Flüchtlingshelfer und so weiter. Denen bricht's natürlich das Herz. Und das verstehe ich auch, dass sie jetzt eine Politik mittragen, die in eine ganz andere Richtung deutet.
Da sind wir ja sozusagen zum Schluss wieder am Anfang der Sendung, wenn man so will. Wenn Sie das alles so hören, wenn Sie auch beschrieben kriegen, ich meine, Sie wissen es ja selber viel besser, wie groß da die inneren Widersprüche sind, glauben Sie dann immer noch, dass es eine gute Idee ist, wenn Sie als sehr harter Vertreter des linken Flügels den Oberrealo Robert Habeck in seinem Wahlkampf unterstützen, an ganz entscheidender Stelle?
Ich glaube, es gibt zwei Fluchtpunkte dieser Debatte. Der eine Fluchtpunkt ist, pragmatisch Fragen zu lösen, gerade in den Kommunen, alles, was da an Problemen existiert. Das haben auch Sie, Frau Bobrowski, gerade gesagt. Der andere Teil dessen ist, dass wir nicht Grundfesten einreißen, die für diese Gesellschaft mal im Grunde wichtig waren, die uns Grünen immer besonders wichtig waren. Wir sind eine Migrationsgesellschaft. Wir sind stolz darauf, dass wir das sind. Wir haben ganz viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen Migration. Ich war in Thüringen in Sachsen, in Brandenburg, insgesamt 3 Wochen unterwegs. Es gab große Kampagnen, gerade auch von Unternehmen, die gesagt haben, diese Offenheit, dieser Input auch von außen, das brauchen wir. Mein Wahlkreis ist Neukölln. Wenn ich nicht eine grundpositive Beziehung dazu hätte, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, eine offene Gesellschaft, dann könnte ich dort, glaube ich, auch nicht der lokale Abgeordnete sein. Das muss erhalten bleiben. Und das Zweite, was erhalten bleiben muss, ist ein gemeinsames Europa. Wir hatten heute die Debatte im Bundestag. Friedrich Merz hat eine Rede gehalten, hat begonnen zu sagen, es geht jetzt irgendwie um den Rat in Europa. Dann hat er eine rein innerdeutsche Diskussion über Grenzen schließen zu den Nachbarländern gehalten. Wo ich mich immer frage, wofür hat Konrad Adenauer mal angefangen zu kämpfen? Was hat Helmut Kohl mal vorangetrieben? Ein gemeinsames Europa, wo man Fragen nicht gegeneinander gelöst hat, sondern Fragen miteinander gelöst hat. Das sind die Grundfesten, die bleiben, für die wir immer kämpfen werden als Grüne, die wir nicht in Frage stellen werden und wo wir auch mit einem ganz klaren, geraden Rücken in diese Gesellschaft treten und diese Position haben. Und der zweite Teil ist der Pragmatik in der Frage der lokalen Fragen, die gelöst werden müssen. Und das bringen wir zusammen.
Frau Schwager schüttelt den Kopf.
Ja, weil Sie jetzt so schön über Migration gesprochen haben. Aber die Positivbeispiele, die Migranten, die sich integriert haben, die wir einbürgern, die wundern sich alle über diese Politik. Die sagen alle, wir haben eine Chance bekommen, wir haben die ergriffen, wir haben gearbeitet, wir haben einen Job, wir machen uns selbstständig. Und das ist da ein ganz, ganz großer Teil.
Und über die müssen wir reden, denen müssen wir Raum geben.
Und denen kann man den Rücken stärken, wenn man deutlich macht, dass die nicht mitmachen wollen bei uns, keinen Platz haben.
Ich teile das.
Ganz klar. Und da müssen wir haben heute nicht über Messer und sonstige Dinge gesprochen. Aber eine Messerverbotszone wird nicht verhindern, dass der eine auf den anderen mit dem Messer losgeht. Aber eine klare Karte ausreisen aus diesem Land. Du bleibst hier nicht. Und du bekommst nicht Bürgergeld, sonstige Alimentationen und bekommst keine Vollversorgung in diesem Land, wenn du gegen uns vorgehst.
Und ich teile, dass wir gegen Extremismus, gerade auch in dem Zusammenhang, wie Sie es beschrieben haben, islamistischen Extremismus.
Extremismus und Islamismus hat Frau Schwager gerade nicht gesagt.
Ja, doch, das sind die Leute, die mit dem Messer unterwegs sind und an der Stelle Menschen umbringen.
Das sind auch die Polizisten hauen.
Ja, absolut, das würde ich als extremistisch bezeichnen. Und diese Menschen, dem muss man ein ganz klares Stoppschild entgegensetzen. Das darf nicht sein. Und
Bitte tun Sie das die nächsten zwölf Monate.
Ich würde an einigen Stellen deutlich weitergehen. Da, wo die Radikalisierung stattfindet, das ist vor allem noch mal nach Corona, aber das ist im Internet. Dort werden junge Menschen, auch junge Muslime, radikalisiert. Übrigens auf der rechtsextremen Seite genauso, aber auch beim Islamismus. Und ich frage mich, warum das nicht stattfindet, dass man viel stärker an den Stellen die Umsetzung, zum Beispiel Digital Services Act, wir haben die Gesetze da. Telegram ist immer noch nicht gelistet als große Plattform. Die drücken sich darum. Die EU-Kommission muss Telegram listen, weil dort die Radikalisierung stattfindet. Wir müssen daran mit größerer Härte, mit größerer Konsequenz, weil wir Extremismus in keinster Form in diesem Land eine Plattform geben können.
Aber Sie regieren ja, Herr Aldrich, ich will nur sagen, Sie regieren ja und könnten das tun. Ja. Und ich will nur sagen, ich kenne eine Frau in ihrem Wahlkreis Neukölln, eine Türkin, die sagt, ich wähle nur deswegen nicht AfD, weil ich es nicht kann, weil ich Türkin bin. Aber es wird einfach zu wenig getan gegen Extremismus und so weiter. Also es kommt, ich will das überhaupt nicht verteidigen, aber es kommt auch, der Druck deswegen kommt auch aus der türkischen Community, die sie sagt, das ist einfach viel zu lasch.
Ein Beispiel.
Genau. Wir haben leider keine Zeit mehr.
Ich könnte Ihnen viele Beispiele dazu geben.
Ich weiß, wir machen die Runde bei nächster Gelegenheit einfach nochmal. Ich habe das Gefühl, es sind noch viele Dinge unausgesprochen geblieben. Danke Ihnen sehr herzlich.
Danke
das
Ihnen.
War heute interessant. Vielleicht haben wir jetzt die Zahl derer, die vor den Grünen Angst haben, von 30 auf 28, 26. Ja. Gekriegt, man weiß es nicht. Wir schauen.
Jede Woche 2% runter, dann haben wir einen guten Weg vor uns.
Wichtig ist, dass man selber glaubt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.